Aber erstmal herzlichen Dank von meiner Seite. Ich grüße euch alle an diesem schönen Sommermorgen. Auch die Leute, die über Zoom zuschauen, seid auch herzlich willkommen. Und ja, danke einfach für euer Vertrauen, dass ich mal wieder hier sein darf. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Werner Kempkens. Wir wohnen in Velbert Langenberg. Bin seit ewigen Zeiten verheiratet mit einer wunderbaren Frau, 45 Jahre gemeinsam und eigentlich sogar noch länger teilen wir miteinander. Wir haben drei erwachsene Kinder, die teilweise auch bekannt sind hier. Ja, das mal nur so vorab. Eigentlich hatte ich zwei Predigten für heute vorbereitet. Und dann habe ich aber jemanden um Rat gefragt, der mir sehr nahe war. Der sagte, nee, das ist viel zu viel Information, das geht gar nicht. Das war so gestern Nachmittag eben, dann waren wir noch auf einer Hochzeit und heute Morgen musste ich alles noch so mal so ein bisschen versuchen umzumodeln und ja, ich schaue mal, wo das hinkommt. Vielleicht wird es etwas kürzer, ich hoffe. Ich glaube, eins meiner Probleme ist, dass ich Angst habe, davor zu wenig abzuliefern. Und ich gehe immer gerne, ich grabe gerne tief und schürfe auch tief und komme dann von dem, wie heißt das, vom Hölzchen aufs Stöckchen oder so. Und und dann hat so eine Predigt dann auf einmal eine unendliche Länge. Aber zunächst mal möchte ich einen kleinen Werbespot einschieben. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Ferry hat gerade das Stichwort nochmal gegeben. Wer von euch ist denn dabei überhaupt im Freakstock? Würde mich mal interessieren. Ja, cool, sind einige. Super. Herzliche Einladung. Wir sind nämlich auch dabei dieses Jahr wieder mal mit unserem Light und Live-Stand. Da könnt ihr hingehen und ja, wenn ihr wollt, ein Wort der Ermutigung haben oder eine schöne Nackenmassage, sowas ganz Relaxendes und solche Dinge machen wir da am Stand. Und wir haben Samstagmorgen um 11 Uhr noch wieder einen Workshop, wie wir letztes Jahr schon hatten. Dieses Jahr knüpft er so ein bisschen an das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Mutterherz Gottes war unser Thema. Dieses Jahr ist das Thema unterwegs zum Herzen Gottes. Wird bestimmt spannend. Also herzliche Einladung. Ich bin ja jetzt doch, wenn ich so in die Runde gucke, so ein Mitglied der älteren Generation. Man hat dadurch einen gewissen Vorteil, dass man einen gewissen Erfahrungsschatz mit sich bringt. Man hat viele Dinge schon erlebt im Leben. Es ist nicht mehr so ganz so viel, was einem jetzt total neu und unvorbereitet erwischt. Das Problem, das dabei manchmal auftauchen kann, ist nämlich das, dass man sich zu sehr in der Vergangenheit aufhält, also in dem, was man schon mal erlebt hat und wie man das erlebt hat. Und dass man dadurch auch ein Stück weit den Anschluss verliert an das, was wirklich um uns herum passiert, insbesondere wenn wir in Kontakt sind mit jungen Leuten. Wir haben sehr viel Kontakt mit jungen Leuten. Dann möchte ich mir eigentlich immer dieses Vorrecht aufbewahren, noch bei denen zu sein, mit denen zu sein, wissen, was bei denen abgeht, ja, welche Sachen die interessieren, wie die ihr Leben gestalten, welche Themen bei denen vorhanden sind. Und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein Vorrecht, was wir so als ältere Generation auch haben, dass wir noch wirklich dabei sind und dass uns unser Erfahrungsschatz, den wir mitbringen, dass wir den auch weitergeben können. Ich glaube, ich meine, also so in den Gesprächen, die wir mit jungen Leuten haben, dass das ein wichtiger Anteil ist. Und wir merken auch immer mehr, dass viele Leute da einfach auch hören, was wir erlebt haben, wie wir Dinge erlebt haben und auch wie wir Dinge falsch gemacht haben. Das gehört auch dazu. Trial and Error, das ist ein fantastisches Medium, wie wir unser Leben authentisch leben können. Übrigens nochmal herzlichen Dank an euch vom Lobpreisteam. Ich fand das sehr bewegend. Die zwei, drei Lieder, die haben mich sehr berührt. Ich fand es sehr echt, authentisch. Und das spricht mich total an. Kannst du mal diese PP6 rauftun? Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt, wahrscheinlich nicht. Ne? Es sind so eine Auflistung der verschiedenen Generationen aus der Nachkriegszeit, Generation X, Generation Y, Generation Z und jetzt die neueste Generation Alpha. Ich weiß gar nicht genau, was sich dahinter informiert, da muss ich mich mal informieren direkt. Aber jede Generation, die hat für sich so ihre Herausforderungen. Ne? Also denken wir Generation X, dann denken wir an Punk und all das, was gegen Gesellschaft, Leben hat eh keinen Sinn, alles Kacke, alles Mist. Ne? Oder wir denken an Generation YZ, da kam so der Umschwung, Internet, Zeitalter, Medien sehr stark, sehr präsent und so. Wenn wir da als ältere Generation, wenn wir da irgendwo den Faden verlieren, wenn wir im Gespräch mit jüngeren Leuten nicht mehr wissen, worum geht's überhaupt, ich glaube, dann haben wir ein Stück weit unseren Lebenssinn verpasst. Das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber ich glaube, eins der Dinge, die wir wirklich unser Leben lang behalten dürfen, ist, dass wir Lernende sind, dass wir alle Lernende sind, dass wir nicht auf alles eine passende Antwort haben und auch gar nicht eine passende Antwort haben müssen, sondern dass wir Dinge auch einfach mal offen stehen lassen können, dass wir Fragen rausschießen können, dass wir unsere eigenen Zweifel mitteilen können. Und dass wir einfach auch ein offenes Ohr haben. Ich glaube, wenn ich so mal das Leben so als Gesamtes betrachte, also es ist auch heute keine klassische Predigt in dem Sinne, keine Drei-Punkte-Predigt, sondern ich tausche so ein bisschen so aus meinem Leben mit und ich hoffe, dass der ein oder andere dadurch ein Stück weit abgeholt wird. Dann können wir ganz allgemein vielleicht sagen, so in der ersten Lebenshälfte, sagen wir mal so bis 30, 35, da versuchen wir irgendwie unser Leben in den Griff zu kriegen. Ne? Wir konstruieren unser Leben. Wir gucken, wo sind unsere Eckdaten, wo sind unsere Sicherheiten, welche Werte sind uns wichtig, wo geht's lang. Es geht sehr stark um Richtung, es geht sehr stark um Vorwärtsgehen. Ne? Was ich aber oft auch beobachte, und da können vielleicht manche auch zu nicken, dann kommt irgendwann eine Zeit, das kann so vielleicht ab 35, 45 sein, je nach Typ ganz unterschiedlich, da passiert etwas im Leben. Da gehen Dinge auf einmal zu Bruch, Ehen gehen auseinander. Die Kinder gehen bonkers in eine Richtung, wo ich denke, uff, es ist alles nur so anstrengend, wir haben diese Phasen durchlebt. Ne? Oder beruflich. Entweder hat man auf einmal keinen Job mehr, man hat einen guten Job gehabt oder man ist vollkommen überlastet, kurz vorm Burnout. All diese Dinge, Depressionen kommen manchmal da rein. Es kommt so viel Unvorbereitetes auf einen zu und du denkst, boah, ist das alles anstrengend. Ist das anstrengend. Das Gute ist, das ist auch eine Phase, bei den meisten zumindest. Irgendwann kommen wir, also das war so diese Dekonstruktionsphase, wo ziemlich viel, was wir früher aufgebaut haben, wo wir es wieder abbauen. Aber dann kommt eine Zeit, wo wir rekonstruieren. Und das ist eine ganz spannende Zeit. Und auch der Übergang von der einen in die andere Hälfte ist vollkommen spannend, denn da entdecken wir neue Werte im Leben. Also bei mir ist es relativ spät passiert. Ich war schon in meinen 60ern, wo ich einige sehr tiefgreifende Erlebnisse gehabt habe. Vielleicht berichte ich da gleich nochmal von, wo ich einfach angefangen habe zu fragen, viele Fragen zu stellen, ohne immer direkt Antworten zu bekommen. Und wo vieles von dem, was ich früher in meiner Konstruktionsphase gelernt habe, wo ich das tatsächlich wieder verlernen musste. oder nicht musste, aber wollte, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich früher für gut empfunden habe, die Werte, die ich damals gehabt habe, die passen heute einfach nicht mehr. Es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Lebensumstand, es ist auch eine neue Lebensphase. Ne? Ich bin jetzt 69 Jahre alt, man macht sich, ich sage mal, ein Stück weit tiefere Gedanken über das Leben an sich, als ich es vielleicht vor 20 Jahren gemacht habe. Ne? Ich merke einfach innerlich, meine innere Uhr, die tickt und die tickt relativ schnell. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre mir noch beschieden sind, ne? Aber man denkt über das Zeitliche, über das Ewige ab und man hat Fragen wie, ja, was hinterlässt du überhaupt, wenn du mal diese Erde hier verlässt? Ne? Was hast du weitergegeben? Wie hast du dein Leben gelebt? Wie sind deine Beziehungen? Ja, wie sind deine Beziehungen zu deinen Kindern? Oder auch ganz allgemein, zu Bekannten, zu Freunden. Wo sind noch die offenen Baustellen? Was muss man noch erleben? Muss man ein Testament vielleicht machen? Haben wir vor 2 Jahren gehabt, weil wir einfach wollten, so, wir wollten einen klaren, guten Schnitt haben. Es sollte keine großen Diskussionen geben. Ich glaube nicht, dass es bei unseren Kindern das gegeben hätte. Aber die Klarheit war einfach wichtig. Ja, eine Patientenverfügung auszustellen und so weiter. Ne? Das sind so Dinge, da beschäftigst du dich auf einmal, da hast du vor 20 Jahren gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Aber es ist wichtig und es geht eigentlich darum, ein Stück weit von der Oberfläche des Lebens wegzukommen und in die Tiefe zu gehen. Ich finde, Social Media ist höchst interessant, wenn man Social Medias mit einem gewissen Abstand betrachtet. Ich glaube, man kann dadurch eine ganze Menge erkennen, was so im heutigen Leben abgeht, wo die Werte sind. Man kann ein Stück weit die Themen erkennen, die Trends, den Zeitgeist, von dem etwas geprägt wird. Man kann es einfach in sich aufnehmen oder man kann es aber auch bewusst aufnehmen und ein Stück weit auch analysieren. Und ich mag das ein Stück. Ich bin eigentlich mehr so ein stiller Beobachter. Ich bin auf den Social-Media-Kanälen nicht so super aktiv, aber ich beobachte einfach ganz gerne. Es fängt ein Stimmungsbild ein, so eine Art Barometer in unserer Gesellschaft. Was sind die Themen, die wirklich los sind? Ne? Also Facebook habe ich jetzt gehört, hat mir eine jüngere Person, ist was für alte Leute, sowas für mich. Ne? Es gibt mittlerweile andere Sachen wie TikTok, Twitter, Snapshot, Spotify. Ich weiß nicht, ist YouTube, ist das noch in unter den jüngeren Leuten oder nicht mehr so sehr? Ich höre nichts. Ja, so ein bisschen, ne? So für Musik und so, ne? Vielleicht für Vorträge, ja, okay. Aber es gibt andere mehr. Aber was ich beobachte, ist einfach, dass sich da sehr viel an der Oberfläche abspielt. Es geht um gutes Aussehen, es geht um gesundes Leben, was immer das auch beinhalten soll. Es geht um Erfolg, es geht um Spaß, Spaßfaktor ganz, ganz weit vorne. Aber wenn das die Essenz des Lebens sein soll, dann muss ich sagen, okay, das ist mir ein bisschen zu wenig. Denn zum Leben gehört tatsächlich mehr als nur Spaß haben. Ne? Da gehört Leid dazu. Wir haben dieses tolle Lied von Dietrich Bonhoeffer gesungen, also ein tiefes Lied, wo es wirklich auch um Schmerz, um Leid und um Verfolgung geht und solche Dinge. Also da bin ich schon dankbar für, dass das auch ein Teil unserer Erfahrung sein kann. Krankheit, Depression, die Sachen, die kommen einfach manchmal. Wenn man auf diesem Weg ist, in die Tiefe zu gehen, wirklich nicht nur von der Oberfläche weg, wirklich in der Tiefe auch zu gehen, herauszufinden, hey, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich zu dem, der ich bin? Ja, die Fragen zu stellen, was ist eigentlich mein Lebenssinn? Wozu bin ich berufen worden? Wozu bin ich hier? Ja, dann begibt man sich vielleicht auf eine gefährliche Ebene. Dann findet man vielleicht Sachen, die man im ersten Moment gar nicht finden will. Ich mag Gärten. Ich weiß nicht, noch jemand hier, der Garten mag, ich meine, der Ferry mag Gartenarbeit oder nicht? Das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also ich mag Gärten. Ich bin nicht der tolle Gärtner. Ich bin mehr so der Mann fürs Grobe. Also gib mir eine Spitzhacke und gib mir einen Spaten, dann lege ich los. Ne? Die Linda ist mehr so die Frau fürs Schöne, fürs Nette. Da werden dann so schöne Nischen gemacht, so Rosen werden dann angepflanzt, Blümchen überall. Und alles in allem, man braucht beides. Man braucht das Grobe und man braucht das Feine. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch mit Gartenarbeit vertraut ist, aber ich habe in meinem Leben schon viele Gärten angelegt und bearbeitet. Und eins der wichtigsten Erkenntnisse, neben dem, dass Gärten halt schön ist, ist, dass Gartenarbeit ist Schwerarbeit. Das ist richtig Arbeit. Ne? Und die zweite Erkenntnis ist, wenn ich einmal meinen Spaten in der Hand habe, das Erste, worauf ich stoße, das sind Steine. Viele Steine. Also ich habe aus unserem Garten hatten wir mal, also wirklich, das ist ungelogen, das war mindestens ein Kubikmeter oder zwei Kubikmeter an Steinen rausgeholt. Und also wirklich teilweise konnte man sagen, kleine Felsbrocken. Könntest du mal das PP7 auflegen? Ah ja, da ist es schon. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist mein Sohn Philipp. Daneben, das bin ich. Das ist eine der Findlinge, die wir wollten mal eben so ein kleines Blumenbeet anrichten, ne? so eine kleine Ecke. Ne? Das erste Teil, das ging alles noch super schön, der Boden war zwar trocken und hart, aber konnte man noch umgraben. Und dann kamen wir in einen Teil rein, da dachtest du, du kommst auf das Massiv des rheinischen Schiefergebirges, ne? So ungefähr. Ne? Jeder Spatentritt, klick. Da warst du auf einem Stein und das war einer der größten Steine, die wir da rausgeholt haben. Wunderschön, richtig schöne, super große Schieferplatte. Wenn du die im Handel kaufst, kostet die richtig viel Geld. Aber sowas holt man aus der Erde raus, wenn man einmal anfängt zu graben. Für den großen Brocken haben wir ungefähr eine Stunde gebraucht, bis wir den raus hatten. Ich möchte das Bild mal nehmen. Wenn wir anfangen, unseren persönlichen Garten zu bearbeiten, dann werden wir auch letztendlich auf Steine stoßen. Wenn wir tiefe Wurzeln schlagen wollen im Leben. Wir hatten mal in unserem Garten eine ganze Reihe von Tannen, die standen so zum Nachbargrundstück und die größte, die war ungefähr 30 Meter hoch. Ne? Und diese Tannen, das sind, so habe ich mir sagen lassen, das sind Flachwurzler, die breiten ihre Wurzeln so mehr an der Oberfläche aus, die gehen nicht so richtig in die Tief. Und was passiert, wenn wir mal einen Sturm haben? Das hatten wir in einem, da kam so ein riesiger Kaventsmann, also nicht der ganze Baum, aber ein Ast, ein riesiger Ast, der fiel einfach runter und hat unseren Wintergarten, also vielleicht um 3, 4, 5 Meter verfehlt. Ne? Irgendwann haben wir uns entschieden, die Flachwurzler, die müssen alle weg. Und dann haben wir die alle abmachen lassen und seitdem haben wir Frieden deine Ecke. Ich glaube, wenn wir wirklich authentisch und echt und wahrhaftig sein wollen, dann dürfen wir uns nicht scheuen, auch unsere Steine im persönlichen Garten anzugehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was können solche Steine sein? Ne? Ich gebe mal ein paar Gedanken einfach dazu. Vielleicht ist es meine Angst vor was auch immer. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, Angst vor Misserfolg, vor Niederlagen, Angst, nicht gut dazustehen und so weiter. Viele Ängste, meine Scham. Ja? Komme ich an? Wie finden die Leute mich? Ja? Bin ich hier sicher? Ist das ein sicherer Ort hier? Oder vielleicht auch das Image, das ich mir von mir selber gemacht habe, aufgrund meiner Erfahrungen in der Kindheit. Ne? Ich habe gehört, du taugst nichts. Ne? du bist nicht gut, du bist nicht schön, du bist nichts wert. Wenn du die Botschaft immer und immer wieder hörst, verdichtet sich ein Bild in einem, das sagt, ja, ich bin nichts wert, was soll ich denn schon leisten, was kann ich denn? Ne? Das können Steine sein. Wichtig ist oder interessant ist auch, was habe ich als Kind getan, um diesem entgegenzuwirken? Kinder sind ja unheimlich kreativ. Ne? Da ist ein Schmerz da und Kinder finden kreative Wege, wie sie diesem Schmerz aus dem Weg gehen können. Die eignen sich gewisse Handlungsweisen, gewisse Gewohnheiten an, um diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Ja? Aber wenn wir ins Erwachsene-Leben gehen, dann gelten diese Dinge vielleicht nicht mehr so, wie wir sie gelernt haben. Wir müssen uns neu orientieren. Wir müssen neu mit den Schmerzen und den Herausforderungen umgehen, die auf uns einkommen. Leider gibt es, ich habe ja diesen Weg gezeigt, Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion. Leider gibt es keine Abkürzung von der Konstruktion zur Rekonstruktion. Es ist immer der Weg, ist meine Erfahrung zumindest, über die Dekonstruktion. Es gibt einfach keine leichten Antworten auf die wirklichen Fragen des Lebens. So diese schnell aus der Hüfte geschossenen Antworten, die bleiben meist auch an der Oberfläche stecken. Jesus spricht in einer Warnung an die Pharisäer davon, dass sie wie getünchte Gräber aussehen. Von außen schön, aber von innen ziemlich gruselig. Ich denke, wenn es mühselig ist, es lohnt sich, diesen Weg in die Tiefe zu gehen, durch den Prozess zu gehen und nicht nur die leichte Lösung, den Umweg vielleicht über die leichte Lösung zu suchen. Trial and error. Wir werden versuchen, Dinge anzugehen und wir werden Fehler machen. Und oft sind die Fehler unser bestes Lehr- und Lernmittel, was uns zur Verfügung steht. Wenn wir ja, das wirklich auch so annehmen können, dass wir aus unseren Fehlern lernen können. Und ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Anfang der 90er Jahre hatten wir zum Beispiel unser gesamtes Vermögen in einen sogenannten christlichen Geschäftsmann investiert. Das waren damals 50.000 D-Mark. Das war eine Menge Geld für uns. Das war wirklich alles, was wir so an Erspartem hatten. Nach einem Jahr setzte sich dieser Geschäftsmann ab ins Ausland, wurde nie mehr gesehen. Wir haben dann später rausgefunden von der Polizei, dass der insgesamt 9 Millionen D-Mark alles von christlichen, gutgläubigen christlichen Menschen erschlichen hat und hat sich damit abgesetzt. Das war tough. Heute weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn jemand vieles verloren hat. Das füllt mein Herz mit Barmherzigkeit und tiefem Mitgefühl. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Empathie hat. Einige Zeit später kam ein anderer, relativ reicher, christlicher Geschäftsmann auf mich zu. Der hatte von unserer Geschichte gehört. Und der hatte ein ähnliches Erlebnis mit einem anderen christlichen Geschäftsmann. Also ist nicht immer so ein sicheres Feld hier, in dem wir uns bewegen. Der hat ihm nämlich auch um ganz viel Geld betrogen. Und er kam zu mir oder kam zu uns und sagte, eure Geschichte hat mich total tief bewegt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Empathie. Und was hat er gemacht? Der hat uns die ganzen 50.000 Euro zurückgegeben. Einfach so. Einfach so. Heute weiß ich, was Gnade ist. weil ich Gnade erfahren habe. Es ist sehr demütigend auf der einen Seite, aber sehr heilsam und auch freudig auf der anderen Seite. Wenn wir selber diese tiefen Erfahrungen nicht machen, dann frage ich mich, wie können wir Mitgefühl haben für andere? Wie können wir Barmherzigkeit fühlen? Wie können wir Liebe fühlen, wenn wir nicht Liebe wirklich erfahren haben? Jesus spricht von dem Doppelgebot der Liebe. Ihr sollt Gott lieben, ihr sollt den Nächsten lieben. Und das Letzte fällt leider in unseren evangelikalen Kreisen manchmal so hinten rüber. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er, dass alles eigentlich eins ist. Ich glaube, meine persönliche Empfindung und mein persönlicher Glaube ist, dass alles mit der Selbstliebe anfängt. Wenn ich nicht lerne oder gelernt habe, mich selber anzunehmen, mich selber zu lieben, mich wertzuschätzen, auf mich zu achten, wie soll ich dann in der Lage sein, jemanden anderen zu lieben, geschweige denn Gott zu lieben, den ich nicht sehen kann? Ich brauche eine Begegnung, eine Erfahrung mit der Liebe Gottes. Und wir machen das manchmal so schwierig, ne? Ich glaube, was wir wirklich kultivieren müssen in unseren christlichen Kreisen, das ist, dass wir Empfangende sind. Wir dürfen empfangen. Liebe um Liebe um Liebe um Liebe. Und dann kommt ganz natürlich aus uns heraus die Bereitschaft, Liebe weiterzugeben. It's easy. Es ist echt einfach. Aber wir haben oft so den Schwerpunkt, ja, wir müssen ja was tun. Ne? Wir müssen ja den anderen lieben. Ne? Und es wird ganz schnell zu einer Leistung, anstatt zu etwas, was wir empfangen können. Eigentlich geht es ein Stück weit bei diesem ganzen Thema darum, dass wir unser Denken, unsere Gedankenstrukturen verändern. Das ist das, was die Bibel mit Buße bezeichnet. Das ist so ein schreckliches Wort. Weiß nicht, wer das erfunden hat. Im Griechischen ist das viel schlüssiger, das Wort Metanoia. Zwei Worte sind das. Das ist einmal dieses Wort Meta, was heißt so viel wie über, hinaus oder jenseits von. Ja, und Neua ist dieses Wort für Verstand. Es geht im Prinzip darum, dass wir unser Denkmuster, unser Denken erneuern dürfen. Wir müssen nicht unbedingt in unseren alten Wegen hängen bleiben. Wir müssen nichts leisten. Aber wir dürfen empfangen. Und aus dem Empfangen dürfen wir oder können wir, das befähigt uns eigentlich erst zum Geben. Metanoia heißt so viel wie neu denken oder umdenken. Weißt du, wie viel Zeit ich noch habe? Gib's mir ein Zeichen, Ferri, ne? Ich komme so in die Zielgeraden. Ein weiterer Aspekt, den ich nicht unterschlagen möchte, was ich so im Laufe der Zeit so für mich als sehr wichtig empfunden habe, das ist der Aspekt, dass ich Fragen stellen darf. Viele Fragen. Ganz viele Fragen. Das weiß, das ist auch so in unseren Kreisen nicht immer so, das ist manchmal ein bisschen lästig. Ne? Das ist wieder der hat wieder 1000 Fragen und jetzt muss ich mir wieder die Zeit nehmen, darauf einzugehen. Und, hey, aber es ist wichtig, dass wir Fragen stellen, auch mal in Frage stellen, auch sich selber mal in Frage zu stellen. Hey, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Kurs? Ne? Wo geht es überhaupt lang? Ne? Fragen zeigt doch ein Stück weit auch, dass ich ernsthaft auf der Suche bin und unterwegs bin. Ja, ich darf Fragen stellen. Und da ist keiner, der mir das verbieten darf. Man kann ein bisschen was lernen bei den Fragen. Ja, man kann lernen, wie man Fragen stellt und wie Fragen auch gut rüberkommen. Das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen üben. Aber es gibt keine Frage, die man nicht stellen darf. ja, oder überhaupt fragen darf. Ne? Das Wichtige, was ich rausgefunden habe dabei, ist, dass ich nicht auf jede Frage eine Antwort brauche. Dass ich auch aushalten kann, einmal eine Frage zu stellen, ohne eine Antwort zu haben. Oder unter Umständen vielleicht auch mehrere Antworten nebeneinander stehen zu lassen, ohne mich jetzt für irgendwas entscheiden zu müssen. Ich glaube, der Sinn der Frage ist in der Frage selber. Ganz davon abgesehen, dass viele der Antworten auch nicht wirklich zufriedenstellend sind. Die bringen nämlich dann meistens eine zweite oder eine dritte Frage auf den Tisch. Mein Motto, besser eine gute Frage stellen, als eine schnelle Antwort zu bekommen. Fragt nach. Auch was ich predige hier, nimmt das nicht einfach so hin, weil der Werner das gesagt hat, ja, ist ja ein loyaler, vertrauenswürdiger Mensch. Nee, ihr kennt mich doch gar nicht richtig, nicht wirklich. Ich kann euch doch allen möglichen Quatsch erzählen. Fragt nach. Nehmt nicht einfach was an, nur weil jemand eine Position vielleicht vertritt oder irgendwie vielleicht höher gestellt ist oder denken wir uns manchmal so. Ne? Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht, finden, klopft an. Das sind Fragen. Jeder Bittende empfängt, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ich habe mit 66 angefangen, Therapie zu machen. Ich habe noch nie im Leben Therapie gemacht. Ich habe immer gedacht, ich brauche sowas nicht. Ich hatte auch keinen jetzt besonderen Grund, aber ich war neugierig. Ich wollte wissen, was ist das, wenn man mal Therapie macht? Und ich musste mich vielleicht so von ein paar althergebrachten Gedankenkonstrukten erstmal so ein bisschen befreien. Ich musste es erstmal akzeptieren, dass vor mir eine junge Frau saß, vielleicht Ende 20, also hätte meine Tochter sein können, und der erzähle ich jetzt, was in meinem Innersten alles abgeht. War interessant, ja. Aber ich habe eine Menge gelernt. In diesem Jahr habe ich eine Menge gelernt. Ganz kurz. Ich habe gemerkt, dass ich eine Wahrnehmung habe, die ist da, aber die ist bei mir oder war zumindest bei mir sehr latent ausgeprägt. Da war irgendwas, was ich wahrgenommen habe, aber es war relativ diffus. Und durch die Therapie und durch die Fragen stellen und das Nachfragen und auch die Schau nach innen, habe ich gemerkt, wie diese Wahrnehmung, das ist wirklich so ein Gefühl, wie ich das beschreiben kann, die rutscht irgendwie so aus meinem Hinterkopf in den vorderen Bereich. Und ich merke, ich bin auf einmal sensibel oder sensibler geworden für Dinge, die um mich herum geschehen. Ne? Warum tue ich, was ich tue? Welche Trigger triggern mich da gerade an? Wo kommt das her? Ich frage viel schneller nach. Wahrnehmung war sehr wichtig, auch die Fragen stellen. Was ich noch gelernt habe, ist, ich habe auch eine innere Stimme, auf die ich hören kann. Das ist zwar manchmal ein bisschen diffus, es ist mehr so wie so eine, wie soll man das sagen, wie so eine Intuition. Ja? Du spürst etwas, was du vielleicht nicht ganz genau in Worten beschreiben kannst, aber das ist manchmal wie ein Warnsignal. Du kommst in einen Raum und du spürst, hier ist eine komische Atmosphäre, was geht hier ab? Ne? Oder ich habe ein Erlebnis mit einer Arbeitskollegin gehabt, die wollte ich mit ins Team nehmen, wo ich diese Warnsignale über einen Zeitraum von 2 Jahren, diese innere Stimme, wo ich die ausgeblendet habe. Ich wollte, dass irgendetwas passiert, gemacht wird und habe diese ganz bewusst ausgeklammert. Und was passiert? Es ging alles fürchterlich in die Hose. Ich habe nicht auf diese innere Stimme gehört. Und das habe ich auch in der Therapie gelernt. Gut, ich will euch jetzt da nicht weiter mit langweilen. Ich will zum Abschluss kommen. Was bleibt? Ich möchte einfach mit einem Zitat enden und das mal überschreiben mit Liebe ist das Markenzeichen. Das ist von Richard Rohr, Franziskanermönch, der schreibt, wenn die Liebe die Seele des christlichen Lebens ist, dann muss sie auch im Herzen jeder christlichen Tugend zu finden sein. Die Liebe ist die Seele, schreibt er, des christlichen Lebens und die muss in jeder christlichen Tugend zu finden sein. Also alles unsere Werte, die wir in uns tragen, müssen Liebe widerspiegeln. Er schreibt, Recht ohne Liebe ist Gesetzlichkeit. Glaube ohne Liebe ist Ideologie. Hoffnung ohne Liebe ist selbstsüchtig. Vergebung ohne Liebe ist Selbsterniedrigung. Tapferkeit ohne Liebe ist Leichtsinn. Und Großzügigkeit ohne Liebe ist Extravaganz. Jede Tugend ist ein Ausdruck der Liebe. Keine Tugend ist wirklich eine Tugend, ohne dass sie von Liebe durchdrungen oder fundiert ist in der Liebe. Die Liebe bleibt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, und die größte von diesen ist die Liebe, schreibt der Paulus. Das ist eigentlich das, was ich mitteilen wollte. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit, Ferry, oder sind wir am Ende? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich würde ganz gern mal das ein bisschen offen machen. Wir sind ja auch eine kleine Runde. Vielleicht bei irgendwas, was ich so weitergegeben habe, den einen oder anderen angesprochen. Ich würde ganz gerne mal Meinungen hören oder auch Fragen hören. Vielleicht, dass wir noch so 5 Minuten nehmen, wenn ihr euch traut. Auch ihr am Zoom, ihr könnt, da gibt es auch so eine Chatleiste. Da könnt ihr was reinschreiben, wenn ihr eine Frage habt. Sonst könnt ihr mich auch gerne persönlich anschreiben, w.kempkens@icloud.com. Aber vielleicht habt ihr ja was. Traut euch.